Der Friede des Herrn sei mit euch. Amen. Hört Gottes heiliges Wort. Es steht geschrieben im 19. Kapitel des Lukas-Evangeliums, eigentlich die Verse 41 bis 48. Das ist das Evangelium des heutigen Sonntags. Wir haben es eben gehört, deswegen noch einmal der Vers 41. Als Jesus nahe hinzukam, sah er die Stadt Jerusalem und weinte über sie. Und wir beten: Lass uns dieses Liebe und auch deine Tränen zum Segen werden. Amen. Liebe Gemeinde, wenn man ein bisschen vorher liest, vor dem Predigtext im Lukas-Evangelium, unmittelbar vorher wird berichtet, wie Jesus in Jerusalem einzieht oder Richtung Jerusalem einzieht, nämlich wie er auf einem Eselsfüllen reitet, wie er von Leuten begeistert begrüßt wird. Wir kennen das als den Einzug in Jerusalem. Wenn man es hier bei Lukas liest, merkt man, es war sogar eher der Einzug auf Jerusalem zu. Und hunderte Leute jubeln ihm zu. Und da kann man sich schon gebauchbitzelt fühlen, geehrt, gerührt. Jesus kommt, die Tränen, kann man ja auch verstehen. Aber wir haben es eben gehört, wenn man den Zusammenhang liest, Jesus weint nicht vor Freude, sondern weil er traurig ist. Er trauert. Und er trauert auch nicht deswegen, weil er weiß, was ihn kurze Zeit später am Karfreitag erwarten wird, nämlich, dass er gekreuzigt wird, sondern er weint um die Leute, die in Jerusalem wohnen. Jerusalem, hebräisch Jerusalem, da steckt Shalom drin. Shalom heißt bis heute Frieden. Und Jerusalem wird übersetzt mit Stadt des Friedens. So heißt die Stadt, aber viel Frieden hat Jesus da nicht erleben dürfen, sondern ihn erwartet der Tod. Ihn erwartet, dass die Leute ihn anspucken, schlagen, verspotten, verleugnen, wie das schon viele Propheten im Alten Testament vorher erleben mussten, die Jesus angekündigt hatten. Und davon sagt Jesus schon einige Kapitel vorher: Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott zu dir gesandt hat. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln, ja, wie eine Vogelmutter ihre Küken. Und ihr habt nicht gewollt. Und er sagt auch jetzt: Wenn auch du erkennen würdest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Die Einwohner der Stadt des Friedens, die erkannten nicht, was zu ihrem Seelenfrieden dient. Und was macht Jesus? Er sagt nicht hot zum Esel oder was auch immer man zu einem Eselsfüllen sagt, um anzuhalten, und kehrt wieder um und sagt: Das tue ich mir nicht an, sondern er reitet nach Jerusalem rein, obwohl er genau weiß, was kommt, um Tage später Jerusalem wieder verlassen zu müssen, mit einem Kreuz, einem schweren Holzbalken auf den geschundenen Schultern. Und er tut das aus dem einzigen Grund: Liebe. Liebe zu den Menschen in Jerusalem und Liebe zu dir und zu mir. Was Jesus zum Weinen gebracht hat, war das, was er über Jerusalem gesehen hat. Ihr Leid stand kurz bevor. Kurz im biblischen Maßstab, 40 Jahre, dann ist nämlich das passiert, was er hier ankündigt. Es wird eine Zeit über dich kommen, Jerusalem, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern, von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir, und keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist, also weil du nicht erkannt hast, dass jetzt dein Heiland zu dir kommt. Und etwa 40 Jahre später, nachdem Jesus diese Worte sagt, wie gesagt im Jahr 70 nach Christus, am 10. August, da wurde Jerusalem nach langer Belagerung vom späteren Kaiser Titus erobert. Die Römer haben hunderttausende Leute umgebracht in Jerusalem, waren ungefähr 2 Millionen Menschen in der Stadt, kann man nachlesen. Der Tempel wurde bis auf die Grundmauern niedergebrannt, obwohl er eigentlich gerettet werden sollte, aber durch eine geworfene Fackel. Und bis heute ist vom Tempel, der damals stand, zu Jesu Zeit nur noch ein was übrig, nämlich die Grundmauern oder Fundamentmauern, die sogenannte Klagemauer heute. Aber da, wo früher der Tempel stand, ist heute die Al-Aqsa-Moschee. Jesus sah all das kommen, aber Jesus hatte eben nicht gesagt: Seht ihr lehnt mich ab, haha, passt mal auf, ihr werdet es schon noch merken, sondern er muss weinen. Er trauert. Und so geht es ihm auch mit uns. Jesus weiß, wir haben es gerade bekannt, Christus wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Er weiß, er sagt es voraus, diese Welt wird einmal zu Ende gehen und das Gericht wird gehalten werden. Er weiß, dass unser Leben einmal zu Ende geht, dass wir vor Gott gerufen werden. Aber da sagt er nicht, haha, selber schuld, sondern er kommt. Er sagt: Ich komme jetzt, um euch zu helfen, um euch für diesen Tag, diesen Moment zu helfen. Und er kommt so aus wie damals auf dem Eselsfüllen, Niedrig. Einfach. Einfache Bibelworte in einem Buch aufgeschrieben. Ein Schluck Wein, ein Stück Brot im heiligen Abendmahl. Weil er Anteil nimmt. Und das ist, kann man nicht genug bestaunen, dass der allmächtige Schöpfer, der das kleinste Atom und den größten Planeten, die Naturgesetze eingerichtet hat, der nimmt Anteil an deinem und meinem kleinen Leben. Jesus sagt mal, es wird grenzenlose Freude sein, eine riesengroße Engelparty über jeden einzelnen Sünder, der umkehrt zu seinem Heiland, der Buße tut und gerettet ist. Und genauso bricht es dem allmächtigen Gott das Herz bei jedem Menschen, der Jesus die einzige Rettung ablehnt. Darum wollen wir uns den 10. Sonntag nach Trinitatis zum Vorbild nehmen oder uns da erinnern lassen. Wir wollen uns nicht zu denen stellen, die die Liebe Jesu mit Hass beantwortet haben, die seinen Rat und sein Wort nicht angenommen haben, sondern lieber beratschlagt haben, wie können wir diesen Jesus von Nazareth aus dem Weg schaffen, die ihm geflucht haben, als er sie gesegnet hat. Sondern wenn Jesus kommt zu dir, auch heute wieder, in sein Wort, im Sakrament, wollen wir ihn seine Liebe dadurch beantworten, dass wir zuhören, sein Wort mitnehmen in unseren Alltag und uns gern führen lassen. Man kann sagen, das ist sozusagen das Taschentuch, das die Tränen unseres Heilands trocknet. Jesus weint. Seine Tränen zeigen uns eben, das war der erste Punkt, seine große Liebe zu uns. Sie zeigen uns aber auch die große Macht, die die Sünde hat. Jerusalem wurde öfter mal belagert, wurde öfter mal auch dann eingenommen. Oder nicht öfter, aber manchmal. Wir haben es gerade bei Habakuk dran in den Bibelstunden, wo wir uns mit der Belagerung und Eroberung Jerusalems beschäftigen. Und trotzdem gilt es Jerusalem, Jerusalem, die Stadt des Friedens. Da war nämlich der Frieden zu finden, den man nirgendwo anders finden kann. Nämlich im Tempel. Der Tempel war der Ort, wo Gott sich seinem Volk in Liebe zeigen wollte. Wurde die Opfer gebracht, die Gott im Alten Bund vorgeschlagen hatte, sodass das Volk Versöhnung für seine Schuld empfing. Hier lehrten die Schriftgelehrten die jüdischen Glaubensgrundlagen. So war der Tempel mit Jerusalem, so war Jerusalem mit dem Tempel der Ort, wo man Frieden finden konnte. Und dann hören wir davon, was Jesus vorfindet. Er kommt nach Jerusalem rein, ins Haus seines Vaters, in den Tempel. Und was findet er? Überall Händler, Geldwechsler, die lauthals ihre Waren, ihre Dienstleistungen anbieten und nur ans gute Geschäft denken. Kann man nachlesen, dass die Händler an sich eine wichtige Aufgabe hatten. Nicht jeder konnte seine Kuh mitschleppen, wenn man außerhalb kam. Nach Jerusalem, im Tempelbezirk gab es eine eigene Währung, da musste das Geld gewechselt werden. Aber mit der Zeit hatte das Feilschen überhand genommen und der Lärm und das Anbieten. Komm hier, das ist der aktuelle Ziegenkurs, hier bei mir kriegst du den besten Wechselkurs. Und so war der Tempel kein Ort des Friedens mehr, kein Ort mehr, wo man in Ruhe Gottes Wort hören konnte, die Hände falten und reden konnte. Und deswegen schmeißt Jesus die Händler raus und sagt, das ist nicht der Zweck dieses Hauses. Und es bestätigt sich, weswegen ihm die Tränen gekommen sind, die große Macht der Sünde macht selbst vor dem heiligen Ort, vor dem Tempel nicht Halt, in diesem Fall die Sünde der Habsucht, der Geldgier. Und wenn wir von Sünde reden, dann muss uns klar sein, Sünde ist eben nicht nur das schlechte Wort, das ich gesagt habe, oder die gemeine Tat, sondern das ist etwas, das uns von der ersten Sekunde unseres Lebens an vollkommen verseucht hat, egal wie sehr wir uns schützen wollen, dass unser ganzes Leben diese ganze Welt durchzieht. Wir spüren die Folgen. Denken wir an die unzähligen Krankheiten, den Verfall, der uns zu schaffen macht, lieben Menschen. Denken wir an den Streit, an die Gehässigkeiten, die Gemeinheiten, die sich Menschen untereinander antun. Denken wir an die Schäden, die Umweltkatastrophen, die Unwetter anrichten. Auch da sagt die Bibel, das sind Folgen vom Sündenfall. Folgen davon, dass seit Adam und Eva wir Gott eben nicht Frieden, sondern den Krieg erklärt haben. Und deswegen ist es kein Wunder, dass auch wir als Christen immer wieder die große Macht der Sünde spüren in unserem Alltag. Wir hören von Jesus, wir wissen, wir sind erlöste Gotteskinder seit unserer Taufe, wissen, dass er, was er für uns getan hat, dass wir selig werden dürfen, dass er uns alles vergeben hat. Und trotzdem merkt man im Alltag herzlich wenig davon, da tritt ein Problem auf und man lässt sich ablenken von dem, was alles passieren könnte und macht sich fertig und denkt, vielleicht muss das alles allein schaffen, anstatt zuerst das Gott anzubefehlen. So wie wir es im Introitus gesungen haben. Ja, nicht alles so werft auf ihn, aber wir dürfen euer, werft werft euer Anliegen auf den Herrn, haben wir gesungen. Er sorgt für euch. Das wissen wir, aber wir kriegen es trotzdem nicht hin im Alltag. Wir machen Pläne, so läuft das bei mir, so und so habe ich das geplant, aber fragen nicht, was ist, wenn Gottes Plan anders ist? Oder vielleicht widerspricht es sogar seinem. Und wenn Gott es anders kommen lässt, als wir es uns wünschen und als wir es uns gedacht haben, dann sind wir sauer oder verzweifelt oder wir hadern mit Gott, obwohl wir jeden Tag beten, dein Wille geschehe. Die Macht der Sünde, die zeigt sich uns in dem, was wir täglich denken, was wir tun. Und mit Sünde ist ja nicht zu spaßen, sie ist tödlich. Sünde ist der Grund, warum wir sterben. Und Sünde ist der Grund, warum Menschen einmal ewig verloren gehen. Und ja, es ist wichtig, dass wir auch davon hören, auch an einem schönen sonnigen Sonntag mitten im August. Denn wie viel haben wir denn davon gehört letzte Woche im Fernsehprogramm? Herzlich wenig. Im Radio kam da auch nicht viel darüber. Im Internet kann ich eine ganze Woche, mein ganzes Leben lang surfen und stoße vielleicht nicht einmal auf die Botschaft von Gesetz und Evangelium. Auch im Gespräch mit den Freunden geht es um Garten oder um Fußball zensiert und nicht darum, was wichtig ist für unseren Seelenfrieden. Und deswegen sind die Gottesdienste, deswegen ist die Hausandacht zu Hause, das gibt ja die Bibelstunde, der Kinderunterricht, die Jugendstunde, was auch immer unsere Gemeinden anbieten, so wichtig, weil wir hier das hören, was wir in unserem täglichen Leben und was diese Welt so gern verdrängen will. Dass wir Hilfe brauchen und wo wir die Hilfe finden. Dass wir immer wieder hingewiesen werden und hingeführt werden zu dem, der sagt, ich komme ja zu euch, ich will euch da ja raushelfen. Ich will euch Kraft geben, ich will euch stärken aus meinen Zusagen. Und wenn wir das uns immer wieder bewusst machen lassen, da wird auch verständlich, warum der Herr Jesus hier zornig wird. Das ist ja heiliger Zorn. Er schmeißt die Leute raus, das tut denen sogar weh. Nicht, weil er die Händler und Geldwechsler nicht leiden kann. Den hat er genauso lieb wie dich und mich. Aber sie haben mit ihrem Treiben verhindert, dass Leute Frieden gefunden haben, dass sie die nötige Andacht hatten für Gottesdienst und fürs Gebet. Und so wurde durch diese ganzen Äußerlichkeiten, durch die Ablenkung, wurde bei vielen der Gottesdienst nur noch zu einem frommen Abspulen von frommen Worten, was man halt so gelernt hat, was man halt so macht. Und auch da wollen wir es zum Anlass nehmen, uns zu fragen, wie höre ich auf Gottes Wort? Sonntags, wenn ich in die Kirche gehe. Aber nicht nur sonntags, sondern auch unter der Woche. Wie schnell ertappt man sich auch in der christlichen Familie, kennen wir alle, wie schnell geht es, dass man abends ins Bett geht und merkt, Mensch, ich habe heute nicht einmal die Hände gefaltet. Vielleicht die Andacht vergessen. Tischgebet, einfach losgemacht. Oder beim Vaterunser, wie schnell geht es einem, dass Vaterunser nur noch runterrattert, weil man abgelenkt ist. Nicht von Händlern, die einem eine Ziege anbieten, aber von Problemen, wo man sagt, ich habe Stress oder ich habe solche Sorgen, ich kann mich jetzt auf gar nichts anderes mehr konzentrieren. Oder man hat es einfach vergessen. Und da ist es gut, wenn wir uns das Gesicht unseres Heilands im Geiste anschauen, wie er weint, als er nach Jerusalem kam, wie er um die Menschen getrauert hat, die sich haben ablenken lassen vom Wichtigsten, von ihm. Wie er litt, als er Jerusalem verlassen hat und am Kreuz hingerichtet wurde. Das hat er ja getan aus Liebe zu dir und zu mir, zu den Menschen damals, weil es unser Bestes, zu unserem Besten dienen sollte, zu unserem Frieden im Herzen und damit wir einmal in die ewige Stadt des Friedens, ins ewige Jerusalem, Jerusalem kommen dürfen. Da will dein Heiland dich haben. Dafür hat er alles gegeben und alles aufgegeben und alles getan, dass du dieses himmlische Jerusalem betreten darfst und nie wieder verlassen musst. Der heutige Sonntag erinnert uns noch an ein letztes. Schiebt diese Botschaft nicht auf. Denkt nicht, naja gut, das ist ja schön zu wissen, ich beschäftige mich dann später damit. Denn auch das zeigen uns die Tränen unseres Heilands. Einmal seine große Liebe zu Sündern, die große Macht, die Sünde über uns hat. Und auch die große Bedeutung von Gnadenzeit. Auch das wird hier klar, dass es ein zu spät gibt. So war es bei Jerusalem. Jesus sagt das voraus, im Jahr 70 nach Christus kann man heute noch, ich glaube es ist in Rom, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe es vergessen nachzuschauen, der Titusbogen, das ist vom Kaiser Titus, der Triumphbogen, da sieht man, wie Jerusalem erobert wurde im Jahr 70 nach Christus mit dem goldenen, mit dem siebenarmigen Leuchter aus dem Tempel. Kann man bis heute die historischen Quellen dazu sehen. Die Gnadenzeit der Menschen in Jerusalem war vorbei und das hat Jesus das Herz gebrochen. Er sagt, es ist jetzt bald zu spät für euch. Und die Leute hätten das niemals gedacht. Ja, die haben gesagt, wir wohnen in Jerusalem, die heilige Stadt unseres Gottes, das ist der Tempel des lebendigen Gottes. Uns passiert doch nicht. Hat doch Gott versprochen. Und solange Jesus unter ihnen weilte und predigte, war Gnadenzeit. Es gab die Möglichkeit zur Umkehr. Und selbst in der Karwoche kam Jesus, Lukas schreibt, er predigte täglich im Tempel. Also er nutzt nochmal jede Gelegenheit, die er hat, auf sich hinzuweisen, zur Umkehr zu rufen, seinen Frieden anzubieten. Aber nicht lange danach wurde er umgebracht, ging ans Kreuz und viele, die ihm gerade noch Hurra zugeschrien haben, die riefen dann mit anderen zusammen, kreuzige ihn. Und so mahnt der Hebräerbrief, auch im Blick aufs Volk Israel, dazu ist der Israel-Sonntag auch da. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Heute ist Gnadenzeit. Gestern, am 16. August 2020. Und gestern am 15. war auch Gnadenzeit. Ob morgen Gnadenzeit ist, wissen wir nicht. Diese Welt wird vergehen. Niemand weiß, wann das sein wird, aber dass es so ist, das sagt uns die Bibel. Dass wir einmal sterben werden, das wissen wir. Wir wissen aber nicht wann. Und darum hat diese Gnadenzeit bis heute eine so große Bedeutung. Heute kannst du noch Gottes Wort hören. Heute ruft er dich, heute kommt er zu dir im Wort und Sakrament. Heute will er dir den Glauben stärken. Und wir wissen nicht, ob das morgen noch so sein wird. Das ist keine schlechte Idee. Das mag manchen Christen helfen, wenn man mal wieder keine Lust hat, zum Gottesdienst zu gehen. Oder Bibel zu lesen, oder Andacht zu lesen, oder zu beten. Sich bewusst zu machen, es könnte sein, dass es heute das letzte Mal ist, dass ich zum Gottesdienst gehen kann. Weil ich das nächste Mal vielleicht schon krank im Bett liege, oder schon im Himmel bin. Ich weiß nicht, ob das heute das letzte Mal ist, dass ich in der Kirche war. Ich weiß nicht, ob das letzte Mal ist, dass ich meine Hände falten kann und kann mit Gott reden. Vielleicht bin ich morgen nicht mehr in der Lage dazu. Vielleicht ist es heute das letzte Mal, dass ich zum Sakrament gehen kann. Und einmal wird es genau so sein. Einmal wird dieser Tag sein und meistens erwartet man es nicht, dass das heute genau das letzte Mal war. Und da lernt man neu zu schätzen, was uns der Heiland heute anbietet, was jetzt gerade passiert. Dass er treu zu uns kommt mit seinem Wort und Sakrament und sagt, ich will dich reich beschenken. Und dann treten alle anderen Ablenkungen zur Seite. Und dann sind die Tränen Jesu sehr wohl segensreich und nützlich für uns. Sie erinnern uns daran, wie groß seine Liebe zu uns ist, wie wichtig es ist, dass er sich so angestrengt hat, um uns aus der großen Macht der Sünde rauszureißen. Und sie zeigen uns auch, wie bedeutend es ist, dass wir das heute hören und sagen, dann will ich auch heute wieder neu mit neuer Lust hinhören, weil es ja gut für mich ist und zu meinem ewigen Frieden dient. Und so segne Gott uns diesen Israel-Sonntag. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.